Moin Moin Freunde, hier ist der Mac, die Urban German. Ihr hört den Catch Club Podcast. Genießt den Podcast und immer wieder reinschalten.
Oh my God!
Moin und herzlich willkommen im Catch Club zu einer neuen Ausgabe des Elitist Circle. Ich bin der liebe Marcel und wir reden heute über AEWs ersten Pay-Per-View seit ihrem TV-Debüt. Aber jetzt hätte ich ihn fast vergessen, nach den Gags, die wir gerade im Vorgespräch gemacht haben. Ich bin natürlich nicht alleine. An meiner Seite ist der Mensch, der selbst einen kleinen Pappkarton zu einem legiten World Champion machen könnte. Hier ist Drew.
Danke, hallo zusammen.
Schönen guten Tag. Ja, Elitist Circle, AEW Full Gear. Wir wollen aber nicht direkt mit dem Pay-Per-View einsteigen, sondern so ein bisschen, vielleicht einen kleinen Blick drauf werfen, wie sich AEW Dynamite, so heißt die Show, entwickelt hat. Jetzt, wie viele Ausgaben waren es jetzt?
Fünf müssen es sein.
Sechs.
Sechs sogar, ja, okay.
Ja, am 6.11. war die sechste Folge von AEW Dynamite. Ja, Drew, sag doch mal, wie gefällt dir die Weekly so?
Ja, ich bin eigentlich soweit ganz zufrieden. Es ist jetzt, ne, klar, noch in den Anfangsphasen und sowas, also läuft da nicht alles so komplett ganz rund, würde ich sagen, aber so im Großen und Ganzen kann ich mich da eigentlich nicht beklagen. Ich denke, es ist zu dem sonstigen TV-Programm, was man hat, also Impact und WWE, noch eine gute Ergänzung. Also ist ja jetzt vom Produkt her auch was anderes. Von daher spricht es vielleicht auch noch andere Leute ein bisschen eher an, als das die anderen beiden Shows tun. Klar wird es bestimmt auch genug Leute geben, die halt mehrere davon gucken, so wie du. Du guckst ja auch Impact.
Ja, und NXT halt, ne?
Und NXT also halt, genau. Oh, aber ne, ich denke, es ist nochmal eine ganz gute Ergänzung dazu. Also eine zusätzliche große Liga mit einer Main, jetzt mit einer Main-Liga, eine große Main-Company mit einem TV-Deal, zusätzlich kann ja nicht schaden. Wie gesagt, es läuft halt nicht alles perfekt, ist auch noch viel so, ne, denke ich, wo man dran arbeiten kann, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden mit dem Verlauf der TV-Shows bis jetzt.
Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie momentan irgendwie zu viele Ideen haben, die sie alle gleichzeitig einbauen wollen, und dadurch wirkt es an manchen Stellen ein bisschen chaotisch. Da sind dann zwei Run-Ins irgendwie gefühlt gleichzeitig und ja. Omega steht plötzlich vor Moxley, und im Hintergrund wird gerade Cody abgefertigt und sowas, ne?
Ja, klar, es ist auch noch viel irgendwie ein bisschen Overbooking halt mit drei, was halt irgendwie zu viel mitgemacht wird und sowas, aber ich denke, das ist jetzt auch nur für den Anfang, das muss sich alles erstmal ein bisschen einpendeln, denke ich.
Ja, aber wie gesagt, wenn sie da vielleicht noch ein bisschen arbeiten, dass sie da die Waage so ein bisschen halten, weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Ne, das wäre, glaube ich, ganz, ganz cool.
Ja.
Und dann kam er jetzt auch im Rahmen des Pay-Per-Views auf, dass sie auf Twitter Rankings gepostet haben, und das finde ich ja persönlich sehr, sehr nice.
Ja, finde ich auch gut. Das ist nochmal so eine schöne Hinzufügung zu den Win-Loss-Statistiken, die es ja gibt. Also die es ja seit Einführung der TV-Shows gibt es die ja.
Genau, die sind ja auch tatsächlich alle auf der
Genau, die stehen ja auch auf der Homepage, und im Ranking sind die ja auch, glaube ich, mit. Ja gut, du brauchst die ja fürs Ranking auch quasi.
Und genau, also auf der Homepage kann man halt alle Win-Loss-Records von jedem Einzelnen sehen. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass es diese Rankings nicht dauerhaft auf der Homepage gibt.
Ja, stimmt, das fände ich auch ganz gut. Das wäre ganz gut. Und ich finde das auch eine gute Hinzufügung. Dann weißt du halt auch, so wie das halt Sinn macht, dass du zum Beispiel auch selber gucken kannst, weil die Sache, die sie haben, wenn sie diese Statistiken einführen, müssen sie ja quasi immer dem, der die beste Statistik hat, quasi zum Beispiel das Titelmatch geben und so weiter. Und so kann man das halt auch als Fan immer ein bisschen mitverfolgen, dass man auch so ein bisschen spekulieren kann. Zum Beispiel, Wrestler XY braucht jetzt vielleicht nur noch einen Sieg, dann ist er auf Position 1 und sowas halt.
Genau, dass man auch wirklich sieht, okay, es mattert wirklich, ne?
Genau, oder dass man zum Beispiel dann sieht, wenn jetzt Wrestler A und B gegeneinander angesetzt wird, dann kannst du sehen, ah, der eine Wrestler ist über dem anderen, aber wenn Wrestler B jetzt gewinnt, dann wäre der halt eins drüber und so kannst du das immer so ein bisschen gucken. Und das macht halt diese Statistik auch wichtiger, weil mir ist aufgefallen, also wir haben ja bis jetzt immer so ein bisschen positiv drüber gesprochen, mir ist dann aber so im Nachhinein auch aufgefallen, dass diese Statistiken ja vielleicht später alleine nicht mehr so aussagekräftig sind, weil zum Beispiel, also gehen wir mal davon aus, die Liga ist jetzt irgendwie 2 Jahre im Betrieb und irgendjemand hat eine Statistik von 20 Siegen zu 5 Niederlagen. Oder, nee, sagen wir es anders, der hat 60 Siege und 20 Niederlagen. Dann ist ja diese Statistik nicht mehr so sehr aussagekräftig, weil auch wenn er 60 Siege hat, kann es ja sein, dass er von diesen 20 Niederlagen 15 in Folge hat. Und das sieht man durch diesen normalen Win-Loss-Record ja nicht. Und dafür ist so ein Ranking dann ganz gut zum Beispiel, finde ich.
Ja, das war halt doch die Aktualität. Ne? Er hat jetzt halt ganz oft hintereinander verloren und rutscht dadurch automatisch ab. Auch wenn er eventuell noch mehr Siege als Niederlagen hat. Ne?
Genau, und dass du zum Beispiel auch weißt, Joe Hangman Page hat gerade oder hat auf seinem Konto 10 Siege. Ja, aber 5 Niederlagen hat er jetzt in Folge. Also, dass er dann trotzdem im Ranking eher so in der mittleren Stufe ist, vielleicht sogar dann eher weiter unten, obwohl er vielleicht eine gute Siegstatistik im Allgemeinen hat.
Ja.
So, deswegen finde ich das als, als Ad noch ganz gut, also zu diesen Statistiken. Macht es auch ein bisschen legiter noch irgendwie halt. Oder ja, dass es halt Sinn macht, Entschuldigung, jetzt unterbreche ich schon wieder, dass es Sinn macht, dass sie um was kämpfen und so. Sorry, aber bitte jetzt.
Ja, und am Ende ist es immer noch Wrestling. Du kannst trotzdem ja jemandem einen Title-Shot geben, der zwar noch nicht die beste Win-Loss-Record hat, aber der aus irgendeinem Grund gerade einen kleinen Lauf hat und irgendwie ein Programm dann mit dem Champion kommt.
Genau.
Also das geht ja auch.
Ja, klar.
Wunderbar, wunderbar. Dann haben wir das auch abgehakt.
Yes.
Wie fandst du denn die Show im Allgemeinen?
Ich fand sie gut. Hat mir gefallen, hat Spaß gemacht. Ging, Länge war vielleicht an ein, zwei Stellen war es ein bisschen lang vielleicht, aber also ging ja auch kein Match unter 10 Minuten, wenn ich das jetzt hier so sehe. Und ja, aber gab jetzt ein paar wenige Sachen, wo ich jetzt sagen würde, ja, fand ich jetzt nicht so cool, aber das hält sich eigentlich im Rahmen. Und sonst bin ich eigentlich auch zufrieden mit der Show, kann da nicht klagen und finde es eigentlich ein gelungenes erstes Pay-Per-View für den Start nach den TV-Shows. Es ist ja das, worauf die TV-Shows jetzt quasi mehr oder weniger hingearbeitet haben und ich denke, dafür war der Payoff im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut.
Ja, gehe ich insgesamt mit. Wie gesagt, Show war aber halt viel zu lang.
Ja.
Also wir haben es ja schon öfter, so eine Wohlfühllänge für eine Wrestling-Show sind so 2,5 bis 3 Stunden.
Ja, 3 Stunden ist eigentlich so das Maximum.
Ne? Vielleicht machst du nochmal, wenn es 20 Minuten mehr sind, ist dann auch nicht so schlimm. Und hier hat es halt 3 Stunden 40 und ich habe es ja live geguckt. Und ich war dann irgendwann wirklich so, Leute, ich werd müde. Und ja, jetzt kurz beim letzten Match der Show werde ich jetzt nicht noch ein Energy in die Birne pfeifen. Macht hinne. So.
Wann hat die Show geendet? Um 6 oder später?
Circa 20 vor 6.
Ach, ja, gut.
Das ist dann halt wirklich ab einem gewissen Punkt einfach nur noch anstrengend.
Ja, klar, das ist dann auch, zieht dann natürlich auch irgendwie, wenn du halb müde nachts um 5 ein Match guckst, ist es halt auch was anderes, als wenn du es ausgeschlafen um 9 morgens guckst, ne?
Na eben.
Also auch für die Wahrnehmung.
Ja, also vielleicht hätte sowas wie Spears gegen Janelle hätte man einfach noch mit in den Buy-in packen sollen.
Ja.
Das wären dann wieder, okay, das Match selber ging, glaube ich, nur wie lange?
11 Minuten.
12 Minuten. Plus Entrances und dem kleinen, weiß gar nicht, ob die ein Video-Package hatten oder nicht. Sind am Ende 20 Minuten weniger und das hätte schon eine ganze Menge ausgemacht, wenn du das einfach noch mit in die Pre-Show gepackt hättest.
Ja, klar, gerade weil ja auch die letzten beiden Matches halt recht lang, also richtig lang war, ne? Das letzte Match ging ja halt 40 Minuten, das davor auch eine halbe Stunde, ne? Das ist dann auch schon viel. Der Opener ja auch 20 Minuten, 21 Minuten.
Ja. Das hätte dem Ganzen vielleicht ganz gut getan.
Ja.
Wollen wir dann über die Show itself reden?
Sehr gerne.
Dann, ihr kennt das Spielchen. Gleich kommt die Ringglocke. Sobald die Ringglocke ertönt, werden wir hier gnadenlos über Ergebnisse und Inhalte der Matches reden. Das heißt, wenn ihr die Show lieber noch ungespoilert gucken wollt, dann schaltet jetzt kurz auf Pause, guckt die Show, gönnt euch die 4 Stunden, wenn ihr noch das Bayern-Match mitguckt. Oder kommt da einfach wieder und hört hier noch die nächsten, keine Ahnung, 1,5 Stunden, wie lange auch immer wir noch brauchen werden. In diesem Sinne, Ring frei. Ja, los ging's ja schon vor 2 Uhr in der Nacht mit dem Bayern-Match Britt Baker gegen Bea Priestley. Du hast das Match selber nicht gesehen, richtig?
Ich habe es nicht gesehen, ich habe aber ganz heiße Infos für dich. Und zwar,
Nudes?
Britt Baker ist Zahnärztin, wusstest du das?
Oh, ich dachte, du kommst mit Nudes. Oh, Mann, nein, Quatsch. Wusste ich nicht.
Ist nein, das legit? Ich glaube schon, ja, habe ich so gehört auf jeden Fall. Nein, fahre bitte fort. Nee, ich habe es nicht gesehen, weil... also ich habe es ja auch nicht live gesehen, ich habe die Show heute Morgen gesehen, als ich aufgestanden bin, und ich habe halt gesehen, das Video ging halt allein schon so 4,5 Stunden. Ja, dann habe ich halt vorgespult bis zum Ende des Matches.
Ja. War insgesamt ein schönes Match, kein Massi, aber boah, kann man sich angucken, muss man aber nicht. Viel interessanter ist ja eigentlich dann das Aftermath Match. Die gute Awesome Kong, begleitet von Brandi Rhodes, kam zum Ring. Und die haben sich mal eben Bea Priestley gesnackt. Ist ja irgendwie gerade so ein bisschen auf einer so einer Dark-Schiene unterwegs, die gute Brandy.
Ja.
Finde ich auch gut, dass man sie so ein bisschen von Cody loslöst.
Ja, gerade mit dem Gimmick auf jeden Fall. Würde das jetzt nicht mehr passen. Aber auch gut, dass man sie halt, sonst wirkt sie halt immer nur so wie das Beiwerk von Cody, ne?
Ja, und ich finde, eins geht nur. Entweder du machst halt dein eigenes Ding in der Women's Division oder du bist Manager.
Richtig, beides finde ich auch nicht gut. Von daher passt das so. Ich verstehe diesen Charakter aber noch nicht so ganz. Ich weiß noch nicht so ganz, womit man darauf hinaus will.
Ja, ich auch nicht, aber weiß ich nicht. Werden wir bestimmt noch sehen.
Ja, bestimmt.
Vielleicht dann noch ein bisschen definierter dann. Mal kicken.
Ja.
Ja. Lass uns lieber über die Main-Show reden.
Ja, gerne.
Warum sollen wir jetzt über ungelegte Eier reden? Ne? Vor allem, wenn wir keine Ideen haben, wo es hingehen könnte.
Nee, ist bei so einem Gimmick auch, das kann ja jetzt auch im Prinzip alles sein. Das kann von so einem Voodoo-Priester bis Undertaker-like bis hin zu, keine Ahnung, böse Hexe gehen, also was weiß ich, ne?
Eben.
Oder vielleicht ist er auch einfach nur eine Fetischistin und steht auf Haare, ich weiß es nicht.
Ja, das fand ich ein bisschen weird, wie sie sich da den Skype genommen haben.
Ja.
Also zum Glück nicht den Skype, sondern nur ein Stück von den Haaren.
Ja, aber auch so.
Boah, Alter, stell dir vor, die einfach so ein... Nee. so wie damals, ich glaube, bei den amerikanischen Ureinwohnern ist es, glaube ich, so gewesen früher.
Ja, stimmt. Genau.
Und sowas.
Die haben das gemacht.
Muss nicht sein. Muss nicht sein.
Nee.
Es wurde später noch brutal genug.
Ja, ja.
Was ich übrigens im Non-Spoiler-Talk vergessen habe, diese Rampe hat mir gar nicht gefallen.
Echt? Ich fand das eigentlich ganz cool, so als Ersatz mal halt zu den TV-Shows, dass das Ding so... Es ist, also für einen Matchflug ist es kacke, klar. Weil dieser Durchgang da halt fehlt für um den Ring rum. Aber so hin und wieder fand ich das mal ganz cool. Muss jetzt nicht bei jedem Pay-Per-View kommen, aber ich fand es eigentlich ganz nett.
Nee, also ich bin davon absolut kein Fan. Ich finde, das sollte frei sein. Ich mag es auch bei der WXW wenig, und da ist es zum Glück ja nur so ein kleines Brett im Grunde genommen.
Ja.
So ein Meter breit oder sowas, wo halt die Leute drüber laufen können. Aber bin ich kein Fan von. Sollte sich ja auch später nochmal bewahrheiten, warum ich davon kein Fan bin.
Ja.
Aber kommen wir doch zum Opening Match. Die Young Bucks gegen Santana und Ortiz. A.K.A. Proud and Powerful.
Ja, die auch diesmal erstmal, glaube ich, als Proud and Powerful angekündigt worden sind, weil sonst war es immer nur Santana und Ortiz.
Ja, aber deren Einblendung war trotzdem Santana und Ortiz.
Ja, stimmt.
Vielleicht ist dieses Proud and Powerful auch so ein Ding, mehr so ein Untertitel, ne?
Ja.
Das ist noch so definiert.
Ja, es ist halt Name halt auch irgendwie bescheuert, finde ich.
Ja, eben. So, das ist eine Beschreibung und kein...
Ja, eigentlich schon.
Und dann mal gucken. War auch das erste Mal im Rahmen dieser Show, wo ich laut aufgeschrien habe vor Schmerz. als nämlich Nick Jackson mal eben mit Anlauf gegen diesen scheiß Ringpfosten tritt.
Ja, aua, ja.
Ich saß hier wirklich auf der Couch und habe wirklich selber aufgeschrien. Und mir hat kurzfristig so ein Phantomschmerz in meinem Schienbein sich breit gemacht.
Ja, das sah echt übel aus. Du konntest richtig mitfühlen, wie so Stahl auf Knochen trifft einfach. Mhm. Ja.
Ich tippe mal, dass er zwar ein Kickpad oder sowas anhatte
drunter. Ja, gut, klar, aber das wird auch mit so einem Kickpad wahrscheinlich nicht ohne sein.
Ja, das wird nochmal, wird gut durchgerüttelt haben, die ganzen Knochen und Sehnen und was weiß ich, was auch alles sich da drin befindet.
Ja, glaube ich auch.
Oh. Aber wie fandst du denn das Match?
Es blieb irgendwie hinter den Erwartungen. Also, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Ich fand den Anfang hat es irgendwie so ein bisschen nur so vor sich hingedümpelt. Dann hat man ja dann irgendwann mit Match mit der Story angefangen, dass sich halt das Nick sich ja das Bein bzw. Knie verletzt hat, wo ja dann auch dieser Spot kam, den du eben meintest.
Den ja, man das ja war dann, ja der Opener dafür quasi.
Genau, aber das war ja auch, das hat man ja nicht von Anfang an gemacht, sondern man hat damit erst auch irgendwann mitten im Match angefangen mit diesem Leck und das hat sich ja dann weiter durchgezogen. Dann kam Nick ja auch auf die super blende Idee, den Meltzer Driver zu zeigen vom Springboard mit dem kaputten Bein, was ja dann auch nicht geklappt hat. Logischerweise. Und irgendwie fand ich es dann so teilweise hat es nur so vor sich hingedümpelt und ich bin nicht so wirklich warm geworden mit dem Match.
Ging mir tatsächlich anders. Vielleicht lag es auch daran, dass ich mich halt im Vorfeld mit den ganzen YouTube-Uploads, die AEW ja im Rahmen des Pay-Per-Views getätigt hat, mich selber halt hochgehypt habe auf die Show. Aber ich hatte sehr, sehr viel Freude an dem Match. Ich fand, das war ein sehr gutes Tag-Match. So können Empfindungen auch manchmal auseinandergehen.
Ja, klar, also es war jetzt ja nicht kacke oder schlecht, aber ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie mehr erhofft und fand es teilweise ein bisschen so langatmig und sowas.
Ja, ich stimme dir grundsätzlich zu, da wäre noch mehr gegangen. Aber am Ende war es halt auch der Opener der Show und weil ich da dann schon auf den sechsten Gang schalten muss.
Das kommt natürlich auch zu klar, also muss man natürlich auch nicht. Fand es aber ganz nett, dass dann noch der Rock'n'Roll Express da ringside war.
Ja, das fand ich cool. Das war also einfach so ein Throwback auf die Dynamite-Folgen, so, ja, die sind halt irgendwie Teil dieser Storyline, haben halt auch ihre Probleme und sitzen halt am Ringside.
Ja, die hat man auch hin und wieder mal so im Hintergrund in der Kamera gesehen, wo vor allem Robert Gibson da mit offenem Mund da saß und das sah aus, als ob der eingeschlafen wäre dabei. Nee, fand ich eigentlich ganz nett, die sind ja dann auch nochmal ins, gegen Ende des Matches waren die, glaube ich, nochmal da am Start, kurz und nach dem Match auf jeden Fall.
Genau, also während des Matches gab es natürlich die erwartbaren Provokationen in die Richtung von Santana und Ortiz. Und halt dann nach dem Match kam ja dann Dingenskirchens raus, wie heißt er?
Sammy Guevara.
Genau. Ich und Namen, ne? Das wird sich, glaube ich, nie ändern. Ich finde die Typen super, aber irgendwie kann ich mir die Namen alle mal nicht merken.
Ja gut, man verfolgt ja auch mehr als einen Catcher da, passiert das schon mal.
Ja. Und dann haben die ja nochmal gezeigt, dass sie halt es immer noch drauf haben.
Ja, Alter, so. Fucking Ricky Morton ist 63 Jahre alt, springt einfach einen Slingshot Canadian Destroyer und einen Suicide Dive. Krasser Typ, ja?
Legit.
So. Ja, ohne Scheiß.
Mega stark. Naja, Santana und Ortiz gewinnen, habe ich ein bisschen erwartet tatsächlich.
Ja, ich auch.
Weil es ja auch deren Tag-Team-Debüt war im Grunde genommen.
Ja, zumindest gegen reguläre Teams. Die hatten irgendwann, glaube ich, mal ein Jobber-Match oder sowas bei Dynamite.
Stimmt, in der Folge, die mir gar nicht gefallen hat von Dynamite.
Ja, gegen die Beaver Boys. Und aber das war so das erste reguläre, richtige Tag Team Match mit, ich sag mal, mit offenen Gegnern. Das hört sich auch seltsam an. Gegnern, wo der Ausgang unklar ist, sagen wir es so.
Genau, die halt legit auch in der Company eine Bedeutung haben.
Genau.
So. Und ich wie die anderen Jungs einfach für extra Work geheiert werden.
Genau.
Und wollen wir zum nächsten Match springen? Oder möchtest du noch?
Nö, könnte mir da vorstellen, dass es da vielleicht nochmal eine Revanche gibt irgendwann. Aber ansonsten können wir da gerne weitermachen zum nächsten Match.
Ja. Kommen wir zu einem Match, was mir richtig gut gefallen hat.
Ja.
Nämlich das Rubber-Match zwischen dem Bastard Pack und dem Hangman Adam Page. Und ich fand's richtig stark. nicht nur hast du von Sekunde 1 an gespürt, dass die beiden wirklich kein grünen Zweig sind, nicht auf einem, dass sie sich hassen, so. Deutsche Sprache, Arsch auf dem Sonntag hier. Sondern auch das gesamte Pacing in dem Match fand ich sehr, sehr gut. Dieser fulminante Start von Hangman, bis dann Park irgendwann sich wehren konnte. Die ganze Nummer außerhalb des Rings mit den Barrikaden. Später dann der Brainbuster auf den Stuhl. Das fand ich sehr, sehr geil. Wie ging es dir da?
Gehe ich mit. Also ich fand es auch richtig, richtig gut. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, besser als das erste Match, aber ich erinnere mich an das erste Match gar nicht. Das erste Match war bei der TV-Show, bei der ersten TV-Folge, ne?
Nee, das erste Match zwischen den beiden war dieses Ding in England.
Ach ja, okay, stimmt. Also das war ja gar nicht für AEW, sondern für dieses Notding, was sie gemacht haben, weil Pac ja das Pay-Per-View-Match absagen musste, ne?
Genau.
Okay.
Was ich auch geil fand, ne? Also im ersten Match, das hat ja offiziell Paige gewonnen.
Ja, durch die Q war das, ne?
Genau, da wurde Pac nämlich erwischt, beim zweiten Match nicht, weswegen er Paige besiegen konnte, dann bei der ersten TV-Show. Und jetzt bei der Show hat man wieder darauf angespielt, im Sinne von Pac versucht den Tritt zwischen die Beine und
genau, und Hangman
fängt ihn. Pac versucht den Tritt zwischen die Beine und Paige wehrt ihn ab.
So. Genau. Ja, stimmt. Ja, ich hatte das. Ich hatte mich nämlich auch gewundert, als sie gesagt haben, dass das dritte Match und so. Ey, wann war denn das zweite Match? Das kam mir gar nicht in den Sinn, aber dass sie das hier mitgezählt haben von WrestleGate Pro. Aber gut. Ne, ich fand's aber auch richtig, richtig gut. Wie du schon sagst, man hat diese Intensivität von den beiden gespürt. Gegeneinander, die Abneigung und ja, überraschend für mich hat dann Hangman Page tatsächlich auch gewonnen. Also für mich zumindest überraschend.
Damit jetzt ja auch unangefochten theoretisch als nächster Challenger.
Genau, ist jetzt auf, das haben sie ja, glaube ich, auch gesagt, also das war auch hier zu den Ranks nochmal, das war ganz cool, dass sie das bei den Matches auch immer erwähnt haben, wer auf welchem Ranking ist oder wie die auf den Rankings zueinander stehen. Und dass Park hier auf der 1 war und Paige, glaube ich, auf der 2. Und jetzt halt...
Ja, beziehungsweise theoretisch 2 und 3, weil Cody noch auf der 1 war zu dem
Zeitpunkt. Ja, klar, genau, so halt, ne, und dadurch, dass jetzt halt Paige gewonnen hat, er jetzt halt quasi auf der 1 ist. Oder dann jetzt, wie du sagst, der nächste theoretische Herausforderer quasi.
Ja. Und so kann man dann auch diese ganze Nummer von damals wieder aufleben lassen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ergibt Sinn.
Definitiv.
Ich fand übrigens auch die Transition vom Dead Eye in den Brutalizer.
Ja,
das war schon das zweite Mal aus so einem unwirklichen Ding, schon gegen Omega, hat Pac so ein Ding ausgeholt. Wie er das hingekriegt hat, das ist mir ein Rätsel.
Ja, das war richtig
aber
geil.
Das sah super aus.
Das war dieser, wo er ihn vom Apron aus in den Dead Eye gezogen hat und dann gab es den Brutalizer, also dann in diese Transition in den Brutalizer, meinst du, ne?
Genau, kurz vorm Finish stand.
Das sah auch richtig cool aus. Also dieser Move an sich gefällt mir auch jetzt immer besser. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich gesagt, dass ich den gar nicht so cool fand, aber ich mag jetzt halt dieses Unvorhersehbare, dass er den anscheinend doch aus jeder Position irgendwie halt rausdrehen kann. War echt cool. Yes.
Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mal gucken, wie es für beide jetzt weitergeht. Wie gesagt, ich denke mal, Hangman wird sich jetzt gemeinsam mit The Elite um den Inner Circle weiter kümmern.
Ja.
Das ist ja so ein bisschen Fraktion gegen Fraktion gerade.
Ja, klar, quasi.
Ja, weiter ging es dann mit einem Match, was ich ja bereits erwähnt habe, was ich lieber im Buy-In gesehen hätte.
Yes.
Auch im Nachgang natürlich aufgrund der Länge der Show. Nämlich Sean Spears gegen Joey Janela. Spears finde ich mit einem schönen Shoot gegen GCW.
Ja, das war echt cool. Vor allem, ich habe das erst gar nicht gecheckt und habe nur dieses T-Shirt gesehen und habe gedacht so, ey, dieses Design kennst du doch irgendwoher. Aber ich bin nicht drauf gekommen, wo ich das kenne. Und dann hat halt Excalibur, glaube ich, am Kommentatorenpool gesagt, ja, der Mock damit Janellas ehemalige Liga GCW. Und dann hat so voll Klick gemacht, so, ja, genau, das ist, so sieht das Logo halt von GCW auch aus, mit dieser Umrandung halt und diese Schriftart und sowas.
Genau.
Ja, fand ich cool.
Er hat das Shirt schon bei der letzten, wie heißt es?
Weekly
angehabt. Aber da ist es mir halt so, ja, okay, ist cool, dass er jetzt irgendwie Werbung für eine kleinere Liga machen darf bei AEW. Ja. Da habe ich das so gar nicht wahrgenommen. Fand ich tatsächlich sehr, sehr cool.
Naja, war auch cool.
Fun Fact übrigens, im mehr oder minder Main Event, weiß gar nicht, ob man das als das dieses betiteln kann oder sollte.
Ja, schwer, ne?
Hat Moxley die Kamera gesagt, it's time for some garbage wrestling. Als ja. er das erste Mal so einen Mülleimer unterm Ring hervorholt. Das fand ich sehr, sehr witzig.
Ja, stimmt.
Fällt übrigens cool, wenn man jetzt diese Fehde einfach so bei GCW so ein bisschen fortführt. Und dann irgendwie beim Mania Weekend irgendwie Janella gegen Spears bringt.
Ja, warum nicht?
Fände ich irgendwie geil.
Ja.
So. Oder ne, dass irgendwer anders, der Regular ist bei GCW, so ein, wie heißt er? Nick Gage oder sowas. So. Aha. Spears. Du kleiner Motherfucker. Komm ran hier.
Ja.
So.
Ja.
Fände ich witzig. Ah,
sehr geil, auf jeden Fall.
Auch witzig fand ich diesen Meltzer Driver. Also eigentlich war es ja nur ein Spike Pile Driver.
Ja, hat mich sehr gefreut, weil das ist so ein richtiger Oldschool. Habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Das ist auch, fand ich richtig cool.
Ja, hat mich halt, wie gesagt, ich muss halt instant an den Meltzer Driver ja. denken in dem Moment. Ja, wie gesagt, aber für mich solides Match.
Ja,
Hätte ich aber auf der Maincard nicht gebraucht, packst du den Buy-in.
Ja, also es war jetzt nicht schlecht, aber wie du schon sagst, aus Zeitgründen hätte man es ruhig in den Buy packen können, zumal da ja eh nur ein Match war und sonst waren es ja eigentlich auch immer zwei, meine ich. Deswegen.
Genau.
Also das hätte dem Match jetzt nicht geschadet, wenn es jetzt einfach da das zweite Match vom Buy-in gewesen wäre.
Ja.
Deswegen, ja, ne, wie gesagt, war jetzt nicht schlecht, aber war halt auch nothing special.
Ja. War eigentlich aber ich finde es gut, dass man Janella mal zeigt, dass er auch andere Sachen kann als
geballt. Ja, dass er normal wrestlen kann, ne? Außer dem Hardcore Stuff. Ich fand den Spot auch sehr cool, wo Sean Spears den Zopf von Janella da an dem Tag Group festgebunden hat.
Das habe ich gar nicht wahrgenommen.
Echt nicht? Nee. Da war er in der Ecke und hat das Tag Group da in den Haaren festgebunden und dann wollte Janella los und ging halt nicht, weil er am Rope da fest war. Also das war dann kurz, der war dann auch nach einer Minute oder sowas wieder frei, ne, aber war irgendwie nett gemacht, habe ich so auch noch nicht gesehen. Und dann hat man ja mit dem Segment danach quasi auch schon die nächste Fehde so ein bisschen eingeläutet.
Ja, genau. Superbad Kip Sabian in einem mehr oder minder Interview mit Golden Boy. Und er war begleitet von, wie heißt die gute Dame noch gleich?
Penelope Ford.
Penelope Ford. Was ja Joey Janellas Ex-Freundin ist.
Genau.
Ich weiß gar nicht, ob sie tatsächlich mit Kip zusammen ist.
Ist sie, ja.
Okay, dann macht's halt noch mehr Sinn.
Ja.
Dass man so ein bisschen darauf anspielt. Warum nicht?
Ja, und da fand ich es auch sehr witzig, als sie dann meinte halt, also als sie dann ins Bild kam und meinte dann halt, why should I be bad when I can be super bad oder sowas? War auch sehr witzig, weil, ne, Joey Janella ist ja der Bad Boy und sie an seiner Seite war ja das Bad Girl, ne? Deswegen war halt diese, wenn man das weiß, so, ist eigentlich ganz witzig.
Ja. Kann man gut nutzen, finde ich, für die Zukunft.
Ja.
Und dann hat man die beiden auch wieder prominent.
Genau, ich mag ja eh Kip Sabian sehr gerne.
Der Typ ist super.
Genau, und Penelope habe ich jetzt nicht viel von gesehen, aber fand die eigentlich auch immer ganz okay. Und das passt ja auch so, ne? So ein arroganter Heel-Bad-Boy-Typ halt mit einem Mädel an der Seite, ne?
Ja, vor allem, wenn es dann sogar legit ist, ne?
Ja, klar, eben.
Ich sehe gerade bei Penelope Ford's Instagram einfach gerade mal so ein bisschen durchgescrollt. Hat sie auch noch ein Bild drin, wie sie zusammen mit Joey Janella bei der Introduction steht.
Ja.
So Arm in Arm, als sie präsentiert wurden als erste Signings mit. Schon ein bisschen lustig.
Tatsächlich.
Na gut, kommen wir zum ersten von drei Titelmatches, würde ich sagen.
Jawollo.
Es gab nämlich eine kleine Six-Man-Party. Die Private Party als Nummer 3 des Tag Team Turniers gegen die Lucha Brothers als Nummer 2 und SCU als amtierende Campeones. Und ich würde sagen, das hat doch ordentlich Laune gemacht. Wie
bist
du denn zu dem Match?
Ja, stimme ich zu. Das war ein schönes, nettes Freeway-Ding, ne, mit wie heißt es hier, ne, ein bisschen spotlastig und sowas hin und her und so weiter und so fort. Ne, das hat gut Laune gemacht. Ich mag ja auch Private Party eigentlich mittlerweile sehr gern, finde, das ist ein cooles Spot-Team. SEO und die Lucha Brothers, ne, um die Großartigkeit der beiden Teams wissen wir, denke ich.
Ja, die sind über jeden Zweifel erhaben, Punkt.
Genau. Und ne, von daher hat gut Laune gemacht und war ein schönes, stimmiges Tag-Team-Match.
Ja, brauchen wir, finde ich, auch gar nicht mehr weiter drauf eingehen. Ich glaube, ich habe es an anderer Stelle schon gesagt, ich mag die Dynamik in diesen Freeway-Tag-Team-Matches.
Ja.
Das kann sehr gut eingebunden werden. Und anschließend an das Match gab es noch einen kleinen Beatdown seitens der Lucha Brothers. Und einen Return.
Ja.
Bei dem ich wirklich verwirrt war zu Anfang.
Ich auch.
Weil damit, in der Form habe ich damit gar nicht. Ich dachte so, okay, Licht geht aus, wen introducen sie denn jetzt?
Ja, ich habe gedacht, oh, jetzt kommt irgendwie das Debüt von einem neuen Team oder sowas.
Und dann steht da plötzlich ein zweiter Pentagon im Ring.
Ja.
Und dann war ich endgültig verwirrt. Weil erst war so, ja, okay, entweder ein neues Debüt oder Christopher Daniels. Und dann steht einfach ein zweiter Pentagon im Ring.
Ja.
Hat sich dann als Christopher Daniels entpuppt. Er ist zurück als Fallen Angel.
Ja, Mann, das war geil. Schön mit diesem Logo halt, diesem Kreuz da übers Auge gemalt, wie von früher. Ich musste auch sehr lachen, als Excalibur dann meinte am Kommentatorenpult, als das Licht wieder angeht, meinte, oh, Pentagon Tress. Und nee, habe ich somit gar nicht gerechnet, aber fand ich sehr cool gemacht. Pentagon ist ja auch gefühlt irgendwie der Wrestler, mit dem man sowas halt voll oft macht, weil es halt passt, ne? Weil du kannst einfach jeden einfach in so einen Pentagon-Suit stecken, um erstmal so ein bisschen so Verwirrung zu stiften und so einen Eingriff zu machen. Bei Jericho gab es das ja, glaube ich, auch bei Double or Nothing oder sowas?
Nee, das war All In damals.
Genau, bei All In damals, bevor es AEW gab.
Genau.
Um das Match von, genau, wo da war doch Omega gegen Pentagon und danach kam Jericho um das, genau, als Pentagon, um das Tokyo Dome Match zu halten, so war es, genau.
Exakt. Ja. Wird jetzt wahrscheinlich auf eine Singles-Fehde zwischen Pentagon und Daniels rauslaufen, denke ich mal.
Das könnte auch sehr cool werden, Pentagon gegen Daniels.
Ja, das schreit nach einem sehr, sehr guten Match.
Definitiv. Und vielleicht holen sich dann für zeitweise auch nochmal die Lucha Bros einen dritten Mann für so ein Six-Man-Match oder so.
Ich hab was leider gerade abgehakt.
Achso, nee, vielleicht holen sich die Lucha Bros noch einen dritten Mann oder sowas für so ein Six-Man-Ding dann irgendwann nochmal.
Ja, gab ja schon Laredo Kid zum Beispiel.
Ja, genau.
Warum nicht?
Eben.
Wollen wir zum nächsten Match kommen?
Sehr gerne.
Darf ich ein bisschen ranten, ohne dass ich auf einen wirklichen Punkt komme?
Nur zu.
Weil ich finde diese Joshis richtig kacke. Wir haben ja Emi Sakura. Also, ne, ich kann grundsätzlich mit japanischen Catch, der eine oder andere weiß, dass der hier schlängelt, kann ich ja sowieso nichts anfangen. Und dann stellst du Emi Sakura, die bedenklich oft ihr Queen-Cosplay trägt.
Ja.
Gegen Riho, die aussieht wie ein Mädchen, was sich die Klamotten ihrer Mutter nimmt, um sich als Frau zu verkleiden. Hast keine richtige Geschichte, außer, ja, Emi hat sie mal trainiert früher.
Also, es gab ja schon eine Geschichte, aber man hat das halt überhaupt nicht so wirklich mit ein bisschen schon, aber die Geschichte macht ja in dem Kosmos überhaupt keinen Sinn, weil es ja nicht bei AEW stattgefunden hat, sondern woanders. Und ich bezweifle, dass ein Großteil der Zuschauer von AEW, mich mit eingeschlossen und dich höchstwahrscheinlich auch, die Liga Gatomu von Emi Sakura verfolgen und deswegen eine Ahnung haben, was da abgeht.
Ich bin froh, dass ich weiß, dass die Liga existiert.
Aber rede bitte weiter.
Und dann hast du dieses Match ohne eine richtige Geschichte. Zwei random Yoshis, die einen Stil catchen, den man wirklich mögen muss.
Ja.
Und dann hast du einen Champion, der bisher komplett blass geblieben ist. Sie ist halt Champion mit einem viel zu kleinen Gürtel. Kann gefühlt nur Footstomps. Und ihr Finisher ist scheinbar ein Roll-Up.
Ja.
Und dementsprechend fand ich das Match. Also ich will auf keinen besonderen Punkt hinaus. Weil ich, ne, wie soll ich dieses Match wirklich bewerten, wenn ich den Stil schon mal grundsätzlich nicht gut finde? Und wenn ich dann nicht mal in der Lage bin, mich auf eine Seite von einem der beiden zu schlagen, weil ich beide nicht kenne, beide haben für mich keinen Charakter. Was soll ich mit diesem Match anfangen? Als europäischer Zuschauer oder als Zuschauer aus der westlichen Welt, der Japan-Catch nicht verfolgt.
Ja, ich gehe da grundsätzlich mit. Mich hat das Match auch überhaupt nicht abgeholt und für mich auch eindeutig das Lowlight der Show.
Ja,
und,
massives Lowlight.
Und das Problem ist halt dabei, ne?
Es ist die kaputte Rücklicht. Es ist das kaputte Rücklicht der Show.
Ja, wenn du so willst, klar. Das Problem, was ich halt daran sehe, ist, also der Verantwortliche für die Women's Division ist ja Kenny Omega. Zumindest zum größten Teil. Der managt das ja auch so ein bisschen da mit den ganzen Yoshi-Wrestlern. Durch die Verbindung, die der halt auch hat nach Japan und so weiter und so fort und auch zu diesen Mädels. Also gerade der und Rio haben ja eine mehr oder weniger Verbindung zueinander. Also die Verbindung ist die, dass die mal gegeneinander gecatcht haben, als Rio noch 8 Jahre alt war.
Ja, und das, die waren wohl auch in der Zwischenzeit öfter mal zusammen gecatcht und sowas.
Ja, die waren auch, glaube ich, mal Tag Team Partner oder sowas. Jetzt bei der letzten DDT-Show letztes Wochenende haben die auch zusammen gecatcht.
Irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass irgendwer behauptet hat, dass die sogar mal miteinander was hatten.
Das weiß ich nicht.
Behaupten würde, Bullshit, so.
Ja, das glaube ich auch nicht.
Ich weiß nicht, so eine Scheiße in den Raum zu
posauen. Ja, weiß ich nicht. Ja, gut, nur weil sie halt befreundet sind oder sowas, das muss ja dann nicht gleich in sowas enden.
Ey, ganz ehrlich, frag mal weibliche YouTuberinnen, die öfter mal auch ihre Videos mit ihren männlichen Kollegen drehen. Die haben tausende Kommentare und kriegen tausende Instagram-Nachrichten. Bist du mit dem und dem zusammen? Bist du mit dem und dem zusammen?
Ja, ist doch
ihr hattet doch miteinander was. Das ist so, ey Leute.
Ja, könnt jetzt Mann und Frau nicht mehr zusammen irgendwie befreundet sein, ohne dass direkt...
Ja, ohne dass direkt um sowas geht. Das ist so ein Bullshit.
Ja, es ist so ein Bullshit. Also, keine Ahnung.
Und wenn sie was miteinander gehabt haben, was geht dich das in deiner vollgeschissenen Unterhose was an?
Genau, selbst wenn es so ist, ist es ja auch ihre Sache und sonst von niemand anderem was. Naja, wie auch immer, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, Omega ist ja dafür verantwortlich und ich finde, Omega versucht uns zu zwanghaft, also er hat ja auch gesagt, er möchte uns so ein bisschen dieses Yoshi-Dings und so ein bisschen näher bringen und der Welt halt irgendwie zeigen, was japanische Wrestler können, aber das wird uns irgendwie zu sehr aufgesetzt, dass wir jetzt alle dieses Yoshi-Wrestling halt sehen müssen und das jetzt zu sehr weiter verfolgen müssen und wir das jetzt alle lieben müssen.
Warte mal, das erinnert mich an was, Gott, wie heißt diese eine Company nochmal? WWE? Roman Reigns? Ich sehe Parallelen.
Ja.
Falls du verstehst, worauf ich hinaus will. Wurde einem eine Zeit lang aufgedrückt bis zum geht nicht mehr als das Babyface und irgendwann war halt alle so, ey, ganz ehrlich, geh weg mit dem. Ich will ihn nicht mehr sehen.
Ja, also vielleicht ist es jetzt so noch nicht so extrem hier, aber das könnte halt in die Richtung gehen, weil jetzt aber mal ehrlich, ne? Women's Wrestling ist quasi schon eine Nische in der Nische und japanisches Women's Wrestling ist ja noch mehr in der Nische drin, also die Nische von der Nische von der Nische und
was keine Ahnung. Nische?
Also wer kennt sich denn gut mit Yoshi Wrestling aus? Also so ein paar verkackte Nerds, also nichts gegen ein paar verkackte Nerds, ne? Aber du verstehst meinen Punkt, ne?
Ja, am Ende sind wir auch verkackte Nerds, weil wir fucking nochmal, jetzt sind seit über 70 Folgen, über Wrestling reden. Und weil wir auch sonst uns viel damit beschäftigen.
Ja, Wrestling ist ja generell eher ein Nerdsport, will ich jetzt mal sagen, ne?
Ja, aber voll.
Aber, ne, also so Yoshi, also japanisches Wrestling geht ja generell, finde ich, nochmal in eine andere Richtung, wovon jetzt nicht wirklich viele Leute eine Ahnung haben, wenn man sich nicht sehr mit dem, also Wrestling ist ja ein Sport, wo du dich sehr mit der Materie beschäftigen musst. Und wenn du japanisches Wrestling hast, musst du dich ja noch mehr mit dieser Materie beschäftigen, damit es dir gefällt. Sonst, also das ist ja ähnlich, sage ich jetzt mal, wie bei dir, der jetzt halt auch nicht so viel Ahnung hat von Yoshi oder von japanischem Wrestling und da jetzt auch nicht so das Interesse da. Und da jetzt ja auch nicht so das Interesse daran hat, was ja auch okay ist. Also das soll jetzt kein Vorwurf oder so sein, aber dadurch hat man dazu auch nicht so eher den Bezug. Und wenn man sich damit beschäftigen würde, dann würde einem das wahrscheinlich auch eher gefallen oder man hätte da mehr so... Also, weißt du, was ich meine?
Ja, um mein Verhältnis zu japanischem Wrestling kann man damit ganz gut beschreiben. Ihr habt mir heute mitgeteilt, dass du und Flipper eine Folge neulich in Japan aufgezeichnet habt.
Genau.
Und meine Reaktion war uff, wieder über eine Stunde Schneide, also über eine Stunde Material, wo ich nichts verstehe.
Ja.
Weil ich es ist halt wirklich so, ich komme da nicht rein. Ich finde da keinen Zugang zu. Und das ist halt dann das in der Promotion, die eigentlich ja mehr auf den westlichen Markt ausgelegt ist, so überzustrapazieren.
Ja, das
so. Ne, Hikaru Shida bin ich Fan von.
Ja, die ist so. Auch was anderes. Die hat halt schon so direkt so eine Star-Ausstrahlung, wie ich finde.
Die hat die Ausstrahlung und sie hat ihren Stil angepasst. Sie wrestelt halt nicht mehr komplett Yoshi.
Richtig.
Sie wrestelt halt schon weitestgehend westlich mit ihren Einflüssen halt.
Genau.
Und macht es damit richtig. So dass ich als Europäer oder ne, auch der geneigte Amerikaner da sitzt und sagt, ey, die Frau, die ist gut, die gefällt mir. Mehr
richtig,
davon.
Richtig, und das ist halt so ein bisschen das, was ich jetzt hier noch nicht sehe bei den anderen beiden. Also gut, Emi Sakura wird jetzt wahrscheinlich auch nur für diese Fehde da gewesen sein. Ich glaube nicht, dass die halt Fulltime zu AW geht, zumal die auch noch eine eigene Promotion eh hat. Ja, für dieses Match. Und Rio ist halt, ne, also du hast es schon angesprochen, Rio ist halt für mich, die sieht halt, auch wenn die jetzt schon 21 ist, die sieht halt aus wie ein...
22.
Oder 22. Entschuldigung bitte, wir wollen sie jetzt ja nicht jünger machen, als sie ist.
Did you just assume my age?
Und sie sieht halt aus wie ein... Auch vom Körperbau und sowas, ne? Wenn ich dir ihre dünnen Beinchen und sowas sehe, dann denke ich an so ein kleines japanisches Schulmädel.
Die sind 45 Kilo.
Ja, ja.
Die wiegt wahrscheinlich so viel wie mein rechter Oberschenkel.
Und ja, ich weiß nicht. Also ich werde damit halt auch nicht so ganz warm und... Ja, ist ein bisschen schwierig. Aber das Schöne an AEW ist ja, dass es sehr viel Variety hat. Also wenn dir das nicht gefällt, hast du noch genug anderen Kram, der dir gefallen kann.
Sehr, sehr schade. Wie gesagt, so sehr ich hier allen Erfolg wünsche, ich hoffe, dass der Titel bald wieder los ist.
Ja.
Und dass vielleicht die anderen mal vielleicht ein bisschen bei Kenny anklopfen am Hinterstübchen und das klingt falsch. Also am Kopf anklopft und sagen, Jungs, Junge, mach mal nicht. Ist nicht gut. Kommt nicht gut an.
Ja, ja. Wäre ganz gut vielleicht. Also ja, es ist eh immer ein bisschen schwierig, wenn halt Wrestler gleichzeitig noch in dieser Position sind von Leuten, die dann da irgendwas mit zu sagen haben oder sowas. Gerade bei Kenny finde ich das auch irgendwie sehr, sehr seltsam. Zumal er ja irgendwie gefühlt auch mehr für diese Women's-Fehde getan hat, als für seine eigene Fehde. Wenn man diese, also es gab ja dann bei dem Women's-Match auch so ein Video von Omega, wo er versucht hat, dann so ein bisschen die Geschichte von den beiden zu erklären.
Ja, aber musste. Das musstest du halt machen.
Ja, aber gleichzeitig hätte man das auch eher nutzen können, um noch mehr Omega irgendwie für sein Match zu hypen. Aber da kommen wir dann später vielleicht nochmal zu. Würde sagen, ja. Haken wir diesen Punkt ab mit dem Women's Match. Sind wir uns auf jeden Fall einig, dass es uns nicht gefallen hat, ne?
Wie gesagt, war das kaputte Rücklicht.
Ja.
Jetzt ist die Frage. Wollen wir erst über das World Championship Match reden? Oder über das Lights Out Match? Hm. Wo glaubst du, haben wir mehr Diskussionsbedarf im Nachhinein?
Uff, ja, schwierig. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich gibt es mehr zu diskutieren über das Lights-Out-Match, weil ich glaube, es gibt da einen Punkt, der dich auch gestört hat, von dem ich glaube, dass es weiß, welches ist, den ich auch eventuell hätte angesprochen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erst aufs World-Title-Match ein, wenn es für dich okay ist.
Dann gehen wir wer ist es?
Wir fahren fort.
Chronologisch vor. So, das Wort hat mir gefehlt. Meine Güte. Ja, Cody gegen Chris Jericho. Und vorab muss ich sagen, Jericho nervt mich mittlerweile.
Ja, klar.
Dieses Bubbly, okay, das war witzig. Jetzt wird es noch überstrapaziert. Le Champion und das Ticket. Und das ist einfach nur noch... Ey, ganz ehrlich, du bist der World Champion, verdammt nochmal.
Ja.
Hat mal ein bisschen Ernsthaftigkeit. So.
Ja. Ja, das ist ja auch immer dieses, ne, mit dem Bubbly und sowas, ne, das war ja auch am Anfang witzig und so weiter, auch als es dann diese ganzen Videos dazu gab, war auch lustig, wir haben alle drüber gelacht, ne, aber das ist halt, wie bei jedem guten Witz so gefühlt, ne, das wird halt zu sehr ausgereizt, bis es dann irgendwann zu viel ist, ne.
Ja, der Abschwung wurde nicht gefunden.
Ja,
und dann hast du in der letzten Dynamite-Episode, vor Full Gear, hast du diese Mega-Promo von Cody, die einfach über jeden Zweifel erhaben ist. top-notch. Hurensohn, wer anderes behauptet. Und dann kommt 5 Minuten später so ein Comedy-Package von Jericho.
Ja.
Was so auf Ernst anmutet, aber doch, wir machen dann doch den Gag.
Ja, so Zeug halt. Also es sollte eigentlich ernst sein, aber im Prinzip war es eigentlich auch nur voll mit Quatsch und mit dummen Witzen.
Ja. Wenn du dieses Fehler darauf angelegt hättest, von Anfang an, dass Jericho Cody, also sein Gegner, nicht ernst nimmt, voll dabei, mach so ein Package. Finde ich super.
Ja, aber das war ja nicht der Fall halt, ne?
Vor allem aber die Fehde war halt auf Ernsthaftigkeit angelegt.
Ja, vor allem halt auch mit der Stipulation, die Cody halt dann dazugepackt hat und sowas, ne?
Die Stipulation ist in meiner Meinung sowieso Quatsch.
Zum ja,
jetzigen
klar.
Zeitpunkt bei AEW, aber.
Ja, natürlich.
Ja. In dem Match hat sich dann auch bewiesen, warum ich diese Rampe nicht mag.
Ja,
ich hatte Cody mag ich die auch nicht. Ich hatte nämlich auch einen kleinen Flashback zum welches Pay-Per-View war das von Impact? Ich komme auf den Namen gerade nicht mehr, tut mir leid. Bei dem es auch so eine Rampe gab. Und sich einer der Lucha Brothers, ich glaube Ray Phoenix war es, fast das Genick gebrochen hat.
Ah, stimmt, ich erinnere mich an den Spot, ja, ja.
Ja, und jetzt Jericho mit dem Dive nach draußen, der einfach böse auf diese Metallrampe geklatscht ist.
Das war es nicht Cody?
Wen habe ich denn gerade gesagt?
Jericho.
Okay, ich meinte Cody natürlich.
Wurde er voll im Gesicht und hatte sich doch die Platzwunde zugezogen, ne?
Genau, das war halt auch eine legitime Platzwunde.
Ja.
Also es war kein...
Boah, das war auch ein richtig übler Cut, der war richtig tief.
Ja, der hat auch geblutet wie nichts Gutes.
Ja.
Und da kam auch direkt dann ein Arzt wirklich und hat versucht, die Blutung zu stillen. Fand ich dann einen Moment später, wo er dann irgendwie wieder außerhalb des Rings war und der Arzt wieder so, ne? Und Cody nur so, und wenn du das Match jetzt abbrichst, ich feuer dich. Keine Ahnung, ob er dann im Charakter geactet hat, einfach.
Ja,
oder ob das in dem Moment wirklich zur Debatte stand, wir müssen das Match abbrechen oder nicht. fand ich witzig.
Ja, stimmt.
Was diesen Aufprall auch nochmal schlimmer gemacht hat, war, dass in der ursprünglichen Kameraperspektive war Jerichos Arsch im Weg. Und du hast den Aufprall nicht gesehen, du hast es nur gehört. 3 Sekunden später siehst du dann, wie er anfängt zu bluten.
Ja.
Und du hast halt vorher so angedeutet, oh scheiße, das sah nicht gut aus. Hoffentlich ist es, oh scheiße.
Ja.
Und dann zeigen sie es nochmal von der anderen Seite, wie er da wirklich einen Körper macht.
Ja.
Hat vielleicht Aluminium mit Wasser verwechselt oder sowas, ich weiß es nicht.
Ja, kann sein.
Solche Sachen sollte er lieber machen, wenn er bei den Jacksons zu Besuch ist und mit den Kindern im Pool spielt und sowas.
Besser wäre das.
Ja, sollte man meinen. Ist auch für die Gesundheit, ne? Nur so als Anmerkung für die Zukunft.
Ja. E-Mail ist raus an den Herrn Runnels. Runnels.
Ja, aber das Match an sich hatte zwar auch dank dem Cut eine gewisse und der Stipulation eine gewisse Dramatik, aber war dann doch nicht meins diesmal.
Also,
ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich mag
das Match an sich
ja,
war irgendwie nicht das Wahre.
Also, ich mag beim besten Willen keine Chris Jericho-Matches mehr. Sorry, aber ne. Also, dass Jericho wahrscheinlich so im Allgemeinen einer der größten Wrestler seiner Zeit ist und vielleicht in den Top 5 oder sowas der größten Wrestler aller Zeiten steht, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, ne? Das ist ein Fakt wahrscheinlich, aber ich finde, der Typ hat auch irgendwie seinen Zenit jetzt so langsam überschritten. Den merkst du halt auch an, dass er nicht mehr so kann, wie er gerne mal möchte. Ist immer noch ein hervorragender Talker und macht super Heelwork, ne, aber in Ring ist das auch alles nicht mehr das Wahre, so wie ich finde. Und ich finde, das merkst du langsam auch deutlich.
Ja, gegen Page haben sie es noch besser gemacht. Oder da war es noch besser, fand ich.
Ja, aber gerade halt auch Cody, der ja auch so, wenn der Matches halt worked, auch eher so ein bisschen so ein oldschooligeren Storytelling-Stil geht, da merkst du das halt voll.
Ja, ich meine, ne, wir haben es ja schon mal hier festgestellt, wenn es um Psychologie-Matches geht, ist Cody einfach der Beste der Welt, Punkt.
Ja, auf jeden Fall, Tüten natürlich, aber ne, wenn du solche
in Matches... In dem Match kam es halt nicht rüber.
Ja, und Deswegen, keine Ahnung. Also ich fand ein paar Sachen fand ich sehr schön, zum Beispiel den, was war das denn? Ich glaube, Cody wollte diesen Top Rope Hurricane Runner zeigen und den konnte er dann in die Walls of Jericho. Diesen Spot.
Ja.
Und ich fand auch, dass dieses Beautiful Disaster, den konnte er in den Codebreaker, fand ich sehr nice.
Ja, es hatte seine Momente, das ist gar keine Frage.
Aber ansonsten hat mich auch, es ist auch einfach viel zu lang gewesen, meiner Meinung nach. Also, ich finde, Jericho merkt auch an, dass der solche Matches nicht mehr worken kann. Das ging fast eine halbe Stunde. Die Hälfte der Zeit hätte dem Match wahrscheinlich auch gut getan, wenn man es reduziert hätte auf die, auf das.
Ja, auf man diese hat 20 Minuten draus, so reicht.
Ja.
Gut, und ein bisschen Verzögerung gab es halt auch durch diesen Cut.
Ja, ja, stimmt, klar, aber ansonsten. Ja, man hat auch irgendwie dann für das Match jetzt quasi umsonst den Great Muta eingeflogen.
Ja, alle drei Judges saßen einfach nur da und gingen ja dann Bild bei Twitter rum, die einfach nichts aufgeschrieben haben.
Ja.
Nicht Arne Anderson, wie war der andere? Dean Malenko. Ja. Hat Bates wohl den Schiff noch in der Hand gehabt, sagte einer, der im Publikum saß. Relativ nah daran. Aber die anderen beiden so, ja, ob wir jetzt hier sitzen und nicht.
Ja, war halt irgendwie Quatsch, ne? Die hat man auch, ich glaube, nur einmal eingebaut, so heißt dann, da war Jericho, glaube ich, irgendwie an den vorbeigegangen und die Malenko ist dann kurz aufgestanden oder sowas, aber mehr gab's da halt auch nicht, ne?
Ja.
Und ich hatte ja schon Angst, dass man da, als man da gesagt hat, jo, ne, falls es halt zum Time of Draw kommt, gibt's drei Judges, die dann halt entscheiden werden, wer gewinnt. Da war schon so bei mir so, haha, macht jetzt aber keinen Unsinn, Leute, ne? Vor allem halt Chris Jericho in einem also ich will generell kein 60-Minuten-Match sehen, ne? Aber dann noch Jericho in einem 60-Minuten-Match. Holy Frikadelle, ne? Und als ich dann, und als ich dann noch gesehen hab, ne? Du siehst ja dann immer die Matchzeiten auf dem, bei Fight TV da. Und als ich dann gesehen hab, yo, jetzt geht das World-Title-Match los und die Show geht noch anderthalb Stunden. Dann hab ich gedacht so, Leute, hört doch auf. Bitte nicht, ja? Und, aber zum Glück war es dann nicht so, ging dann nur knapp die Hälfte. Bin ich auch froh drüber. Also, ne, hätte jetzt echt nicht sein müssen. Auch, weil ich jetzt so ein Time Limit Draw und dann so mit Judges fände ich irgendwie auch doof gemacht. So, keine Ahnung.
Ich find's gut, dass es das gibt. Dass man das halt einbaut. Okay, wir haben hier ein World Championship Match. Das endet nicht nach einem Time Limit Draw. Sondern, aber das muss halt dauerhaft, finde ich, durchziehen. Also es muss halt so ein dauerhaftes Gimmick sein, dass dann halt drei Judges da sitzen.
Ja, okay, das wäre jetzt Quatsch, wenn man es jetzt nur für einmal gemacht hätte, das stimmt.
Ja. Ja, wie gesagt, Match war leider nichts.
Ja, viel wichtiger war im Prinzip ja auch dann, was danach passiert ist.
Ja, und da bin ich überhaupt kein Fan von. Also, dieses Handtuch werfen, okay, kann ich noch durchgehen lassen.
Hätte ich jetzt auch nicht gebaut, aber dadurch, was danach gekommen ist, musste man es ja irgendwie machen, quasi.
Ja, aber da hätte ich dann eher einen Turn andersrum besser gefunden und passender.
Du meinst das, von Cody an MJF?
Das, genau, dass du halt wirklich den kompletten Swerve bringst, womit halt niemand rechnet dann in dem Moment.
Ja, klar.
Dass Cody dann einfach MJF einfach wegschubst oder ihm halt, keine Ahnung, Crossroads verpasst oder sowas. Und dann der Turner von MJF, ja, gut, hast jetzt halt die nächste Geschichte für Cody und was für MJF gefunden, aber vielleicht auch ein bisschen früh.
Ja, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal so drüber gesprochen, dass das jetzt eigentlich am coolsten wäre, wenn sie das so voll lange irgendwie halt rauszögern lassen, bis halt keiner mehr dran denkt und dann irgendwann kommt es einfach so aus dem Nichts.
Ja.
Und so war es halt. Irgendwie, also ich habe es jetzt auch nicht kommen sehen, weil ich jetzt nicht mehr damit gerechnet habe, dass sie es machen, weil es entweder hätten sie es halt am Anfang gemacht oder wie wir schon sagen, sie zögern es jetzt voll lange hinaus. Deswegen fand ich es jetzt hier aber vom Timing her irgendwie auch doof. Auch erst MJF liegt dann halt da auf den Knien, heult da quasi und entschuldigt sich bei Cody, dass er das gemacht hat und so weiter. Und im nächsten Moment steht er auf und tritt ihm zwischen die Beine halt.
Ja.
Das war irgendwie, keine Ahnung, so von der Inszenierung alles drum und drum war es. Hätte man es viel, viel besser machen können, finde ich.
Ja, oder einfach gar nicht.
Ja, oder einfach gar nicht. Oder wie gesagt, andersrum wäre dann irgendwie auch interessant gewesen, finde ich, weil es hätte dann so gar keinen auf dem Schirm gehabt, so wie du sagst, und dann hätte es irgendwie so nochmal so neue Facetten da reingebracht.
Ja, wäre andersrum in dem Moment besser gewesen. Oder halt einfach so, ja, Cody guckt ihn an, schüttelt kurz im Kopf und geht einfach. Und dann hast du den ersten Riss in der Freundschaft.
Genau,
das es funktioniert halt noch so. Ja, wir hatten jetzt zwar dieses Erlebnis miteinander, wo wir beide nicht so ganz als Best Friends rausgehen. Aber es geht halt trotzdem weiter. Ne? Wir sind immer noch Freunde. Ja, deine Entscheidung damals war scheiße, aber gut. Und dann kommt ja. Der Turn dann halt ein halbes Jahr später.
Genau, so ist halt das Cool. Dann sagt sie, ja, komm, war jetzt doof, aber du hast es nur gut gemeint, ist okay, ne? Alles ist fein und so weiter. Und dann, dass man vielleicht darauf aufbaut, dass es dann irgendwann nochmal vielleicht so ein bisschen später nochmal kissen und dann kommt irgendwann der Turn oder sowas.
Ja, also, dass du halt einfach einen anderen Umgang miteinander merkst.
Ja.
MJF ist nicht mehr der, der plötzlich immer den Safe macht und so weiter und so
ja.
fort. Oder halt immer zu spät kommt und so weiter und so fort. Ne, sowas halt.
Ja.
Bin, wie gesagt, kein Fan von. Aber ich freue mich jetzt trotzdem auf die Fehde der beiden.
Ja, das wird ganz gut, denke ich, auch mit einem schönen großen Pay-Per-View-Match dann nochmal oder sowas. Das könnte ganz geil werden.
Ja, mal gucken, wann der nächste Pay-Per-View ist. Angekündigt ist bis jetzt zumindest noch nichts.
Ja, stimmt. Es gab gar keine Ankündigung für den nächsten Pay-Per-View. Stimmt.
Vielleicht wissen es selber noch nicht, aber ich denke mal so, ja, Februar, März ist, glaube ich.
Ja, ja, denke auch sowas.
Ja. Haben wir uns ausgesprochen, was das angeht?
Haben wir.
Kommen wir zu dem Match, das beweist für mich, dass Kenny Omega overall der beste Wrestler der Welt ist. Weil, dass er High-Flying mitgehen kann, haben wir gesehen. Dass er Puro und sowas alles kann, haben wir gesehen. Dass er eigentlich jeden Stil mitgehen kann und sogar beherrscht und nicht im Ansatz, also selbst wenn du Kenny Omega gegen den besten Highflyer hast, hast trotzdem ein perfektes Highflying-Match. Und jetzt hast du halt bewiesen, oder hat er bewiesen, dass er auch Deathmatch kann.
Ja, hat sich verdammt gut geschlagen, wenn man das so sagen kann. Ja, also Hut ab auf jeden Fall.
Du hast nicht gesehen, dass Kenny Omega eigentlich kein Deathmatch-Wrestler ist.
Ja.
Das hast du, finde ich, zu keinem Zeitpunkt gesehen. Und das ist halt für mich dann so legit dieser Moment, wo ich sage, okay, er ist einfach der Beste der Welt. Er kann alles. So.
Ja, definitiv. Das war ja auch so, also da haben wir, glaube ich, bei Fight Club mal drüber gesprochen. Da gab es ja dieses No-DQ-Match von hier Dan Maloney gegen, nee, wer war das? Dankzilla gegen, wie heißt er nochmal? Clint Magera.
Ja.
Wo ich auch gesagt hatte, du merkst bei solchen Matches halt immer, ne, dass der Hardcore-Guy halt mehr so diese Spots halt frisst, ne, weil er halt die Übung damit hat. Aber das hat sie halt nicht. Also Kenny hat auch gut gefressen halt, ne? Mit Spots in die Scherben, in das Board mit den Mausefallen, was ich sehr kreativ fand. Und so als. Also ja. Der hat auch gut gefressen und gut auch ausgeteilt in dem Match. Also, wie du schon sagst, man hat nicht gemerkt, dass er das noch nie so wirklich gemacht hat.
Ja, wobei man gesehen hat, dass das so ein Zuckerglas war.
Ja,
also echt, das Glas zerkrübelt nicht so schnell.
Ja, gut.
Aber trotzdem, es war halt geil, diesen kleinen Rückschuss auf diesen Table-Spot bei AEW Dynamite zu haben, wo er durchgeschossen wurde.
Ja.
Das war halt sehr, sehr geil. Diese Konstruktion da, dieses Barbed-Wire-Spider-Web, wie es die Kommentatoren
genannt haben. Oh, ja.
Holy fuck.
Ja, Mann, das. Vor allem, du hast ja gemerkt, also ich glaube, die Landung ist gar nicht so das Schlimme daran, sondern, dass du halt da liegst und dass dich halt dieser Stacheldraht einfach in deine Kleidung und in deinen Körper da einfach reinbohrt. Und wenn dann diese Leute da kommen, die versuchen, dich da runterzuziehen, ich glaube, das tut noch mehr weh, wenn die da dann deine Haut aus diesem Stacheldraht ziehen müssen.
Ja. Wie gesagt, du hast, ne, wenn du auf Reißzwecken landest, alles klar, rollst dich schnell weg und bist raus aus dem Ding.
Ja.
Aber aus dem Ding kommst du ja nicht so leicht raus.
Eben. Und, ja, im Prinzip tut da jede weitere Bewegung, die du da machst und dich da versuchst rauszuwenden, ja dann auch noch weiter weh.
Ja, und wenn du dann das Pech hast, dass du John Moxley bist und sich deine Hose halt in dem Scheiß verfängt.
Ja, ja, das ist schon sehr übel, aber allgemein fand ich das Match echt, ich fand es krass von dem, was man so gezeigt hat. Also das war so mit, ich erinnere mich jetzt an kein Hardcore- oder Deathmatch, was ich gesehen habe, was irgendwie von dem Inhalt krasser war. Aber ich fand es auch gleichzeitig, also wir sind ja jetzt bekanntlich jetzt nicht so die Deathmatch-Fans, weil, also offiziell war es kein Deathmatch, aber machen wir uns nichts vor, es war ein Deathmatch. Fand ich es auch unfassbar stark.
Ja, also wie gesagt, ich habe mittlerweile einige Deathmatches gesehen. Ich fand keins wirklich gut. Und das war halt einfach ein richtig, richtig geiles Match.
Das war halt auch so.
Nicht nur mitgelitten, sondern ich habe auch mitgefiebert und ich hatte halt auch ein Wrestling-Match. Ich hatte nicht nur dieses reine, ja,
genau.
Light-Tube,
genau,
Tisch, Tür.
Genau, das war halt so, das wollte ich auch sagen, du hast halt gemerkt, also hier hat diese Stipulation einfach auch super Sinn gemacht, weil das zwei Leute sind, die halt so eine, ja, ich will nicht sagen Blutfehde, aber ja irgendwie schon haben, also die sich auf den Tod jetzt irgendwie nicht leiden können und einfach jetzt diese Stipulation nutzen, um sich, wer weiß was alles anzutun.
Ja.
Und,
Oder John Moxley nutzt in erster Linie, um seine Frau an den Rand des Wahnsinns zu bringen.
Ja, genau.
Ich hatte ja den Screenshot geschickt von Brené Youngs Twitter. So, ja, mein Mann ist es nicht nur mein Mann, er ist auch ein krasser Motherfucker.
Ja.
Und dann später so, what the fuck?
Ja.
Seriously, what the fuck?
Ach, ich glaube, das muss so, als...
Hello,
als,
yes,
ja,
I hate this.
Als Brené Young, also wenn die sowas sieht, live sieht oder sowas halt... egal ob jetzt auf VOD oder live vor Ort, ja, live vor Ort, als ob, sieht und du siehst da, was dein Mann da für einen krassen Scheiß einstecken muss, ich glaube, da rutscht dir das Herz mehr als einmal in die Butz.
Ja, dann, da, also ich, nee.
Nee,
weil unschön. Du hast ja nochmal eine ganz andere Verbindung, wir sitzen einfach da und so, boah, das tut doch weh, und
ja.
So, John,
ja.
Alles gut?
Welchen Spot ich auch sehr cool gemacht fand, nicht weil er halt krass war, sondern weil wir haben uns sonst immer so ein bisschen halt beschwert, dass das noch nicht so klappt mit der Camera Work. Und ich fand eine Stelle, da hast du richtig gemerkt, dass sie Fortschritte gemacht haben mit der Kamera. Und das war der Spot, irgendwann mit Match hat ja Omega diesen Tisch aufgestellt, über der, also gegen diese Fanabsperrung gelehnt.
Ja.
Und dann gab es den Spot, ich glaube, Omega hat einen Dive nach draußen gemacht, gegen Moxley durch den Tisch.
Ja.
Und du hast, als Mox draußen stand, hast du in der Kamera, also die haben extra das so gefilmt, dass du den Tisch nicht siehst. Und so, dass du diesen Tisch halt voll vergessen hast, wenn du das Match auf VOD siehst. Oder live, was auch immer. Und wenn der Dive kommt, siehst du dann erst, wie beide voll in diesen Tisch gebrettert werden.
Ja.
Das fand ich sehr gut inszeniert. Und wie gesagt, war so kein krasser Spot, aber so von der Kamerawork fand ich das richtig gut. Und war auch mal cool, dass man wieder gesehen hat, diesen, was man ja auch fast nie sieht, dass der Ring dann so entblößt wird und dann auf das Holz, was wahrscheinlich auch sau weh tut, dieser Phoenix Splash da mit dem Gesicht voraus auf dieses Holz. Aua.
Mir tut mein Gesicht direkt wieder weh.
Ja, und also das Match war einfach eine richtige Schlacht. Einfach, also dass die beiden noch leben danach, ist auch eigentlich ein Wunder.
Ich will gar nicht wissen, wie die beiden danach im Backstage zusammengesessen haben.
Ja.
Sie haben angeguckt haben, das machen wir nicht nochmal, oder? Nein, nie wieder.
Omega hat das gesagt, Mox hat gesagt, wann gibt's das nächste Match?
Ja, wahrscheinlich.
Also eine Sache würde ich aber trotzdem gerne noch ansprechen, die ich halt ziemlich gestört habe. Das war nicht vom Matchinhalt selber, sondern von dem Booking halt quasi. Und zwar, dass es halt, also dadurch, dass es ja ein Lights-Out-Match war, fließt es ja leider nicht mit in die Statistik rein.
Korrekt.
Und das finde ich ein bisschen sehr doof. Das ist ja auch das, was Moxley halt sehr aufgeregt hat halt in der Storyline, weil ne, er liefert sich halt dieses krasse Match mit Omega und es wird halt nicht gewertet. Also das Match war halt mehr oder weniger umsonst, wenn man so will. Und das hat er ja auch dazu genutzt, hat gesagt so, yo, ne, was jetzt mit Omega passiert, das geht auf Tony Khans Konto, das hast du jetzt zu verantworten, was ich mit dem Kerl mache. Ja, ist halt ein bisschen doof, ne, weil es ist halt auch ein großes Match, ne, Omega gegen Moxley gab es vorher noch nie. Wird es nach dem Match wahrscheinlich auch erstmal für eine Weile nicht mehr geben. Nur ist halt schade, dass es halt keinen von beiden irgendwie weiterbringt. Also für Omega ist es dann in dem Sinne gut, weil er halt das Match verloren hat. Für Moxley ist es schlecht, weil er gewonnen hat.
Ich finde das richtig. Weil du halt, weil die Fehde halt so weit vorangeschritten ist, dass du halt nur noch so die no- Boah. Dass dir nur noch dieses Stipulation bleibt und dass du dann halt im K-Fab natürlich sagst, ey, wir als AEW, wir wollen damit nichts zu tun haben.
Ja.
So, wir haben Angst, was da passiert, Leute. Macht mal lieber nicht, aber ey, wenn ihr das machen wollt, da ist der Ring, aber wir haben nichts damit zu tun. Von daher finde ich das finde ich das vollkommen in Ordnung.
Von dem Aspekt auf jeden Fall, ja. Ich finde es dann halt nur doof, wenn man immer die ganze Zeit mit diesen Statistiken und sowas spielt, dass es halt dadurch nicht einfließt und das ist dann halt ein bisschen schade gewesen. Ein anderer Punkt, den ich jetzt nicht unbedingt schlimm fand, aber den ich im Internet viel Kritik drüber gelesen habe, ist die Beschwerde darüber, dass halt das Match der Main Event war und nicht das World Title Match. Aber das macht ja durch die Lights Out Stipulation auch Sinn, weil das ja dann offiziell kein Teil der Show mehr ist, ne? Und du kannst ja, ja nicht dann da, erst.
Da ja. habe ich tatsächlich auch einen Tweet vom guten Herrn Christian Bruns gesehen, den ich an dieser Stelle einmal zitieren würde, was tatsächlich ein Denkanstoß ist an der Stelle.
Ja.
Just imagine trying to bring wrestling back into the mainstream. And in your first pay-per-view after being back on TNT, putting on a shit show like this to close the show. Unfortunate decision by Tony Khan. Und dass das Match jetzt keine Shitshow war und dass uns das beiden insgesamt ja gut gefallen hat, geschenkt. Aber dieser Gedanke, den finde ich passend. Du willst eine Alternative zur WWE in den Mainstream bringen, ein gutes Produkt. Und dein erster Pay-Per-View, nachdem du zurück bist, ist halt sowas.
Ja, okay, klar. Aber da hat man sich dann halt mit diesem Lights-Out-Match ein bisschen in so eine Zwickmühle halt gebuckt halt. Also dadurch, dass es halt Lights-Out ist, musst du es ja am Ende bringen, ne?
Ja, aber halt so ein Deathmatch einfach zu bringen in deinem ja. ersten Pay-Per-View, nachdem du zurück wieder im Fernsehen bist,
ja,
ist
okay,
halt tatsächlich was viele abschrecken kann. Und auch gerade, überleg mal, du bist Vater und dein 12-jähriger Sohn mag Wrestling und sieht plötzlich sowas.
Ja, okay.
Gut, ich glaube, klar. Da sind viele Eltern so, auf gar keinen Fall guckst du nochmal diese Sendung.
Ja, okay, gut, aus dem Punkt könnte man es nachvollziehen, aber ja gut, was wäre die Alternative gewesen?
Ein No-DQ-Match in der Mitte der Card. Oder ja. als Pre-Main-Event. Sie können ein bisschen was auspacken, sie können ein bisschen härter agieren, aber agieren halt nicht auf diesem Level der Extreme.
Ja, gut.
Wäre vielleicht eine Alternative gewesen.
Klar, aber andererseits kannst du halt auch sagen, ne, das ist halt eine Show, die ist nicht frei empfangen beim Fernsehen. Also die musst du halt über Pay-Per-View kaufen. Und wenn du halt dieses Match auf der Karte siehst, dann weißt du für gewöhnlich, was du erwartest. Ne? Also, dass du dann vielleicht ja, deinem Kind das nicht gucken lässt.
Wie viele Eltern haben gar keine Ahnung davon, was ihre Kinder treiben und gerne mögen?
Ja, gut.
Frag mal jemanden, der in GameStop oder sowas arbeitet, wie oft Omi, Mami und Papi mit ihrem Kind in den Laden kommen und dem Kind gerade einen 18er-Titel kaufen, irgendwie so ein Battlefield oder sowas, und das Kind ist halt 12.
Ja gut, okay. Ja, sehe ich ein, gut.
Ne? Das ist halt schwierig. Das
ja.
Es kann schwierig sein.
Klar, es ist ein Punkt auf jeden Fall, den man kritisieren kann, aber ja gut, ne, ist halt schwierig, klar.
Ich meine, ich habe jetzt nichts gegen das Match.
Nee,
ich baue es nicht regelmäßig. Das war jetzt,
klar.
Ich sage, das war geil. Und wie gesagt, einer hat auch bei diesem Tweet von Bruns kommentiert, so verliert man richtige Wrestling-Fans, wo ich mir denke, du Vollhonk, was gibt dir das Recht zu bestimmen, wer richtiger Wrestling-Fan ist und wer nicht?
Ja, das ist halt auch wieder Quatsch, so eine Aussage. Also,
aber ich kann diese Kritik halt verstehen.
Ja, okay, in dem Sinne, klar, kann ich jetzt auch nachvollziehen. Ich würde die jetzt nicht teilen, aber es macht schon Sinn, okay, klar. Insofern,
es kann dich halt, tatsächlich kosten, ne?
Das ja,
im positiven Sinne.
Klar, aber ich denke auch, dass das jetzt halt hier eine eher einmalige Sache sein wird und dass man das jetzt nicht, dass es nicht die Regelmäßigkeit wird.
Naja, wir hatten seit Beginn von AEW, war es jetzt das dritte Lights-Out-Match, ne?
Ja, gut, klar, aber ja, dennoch, ich denke nicht, dass man das jetzt halt bei jedem Pay-Per-View oder sowas bringen wird.
Nee, sollte man auf gar keinen Fall machen.
Das ist halt wie bei jeder Stipulation, ne? Solange du es halt in einem vernünftigen Rahmen machst und hin und wieder und sowas, ist ja auch alles fein, ne? Solange das halt keine Überhand nimmt und du jetzt das einmal im Monat hast oder alle 3 Monate oder sowas hast, dann ist es ja okay, würde ich sagen. Also, wenn du sowas immer mal hin und wieder als Höhepunkt irgendeiner Fehde hast, dann finde ich es okay.
Ja, aber bitte ganz, ganz selten. Macht zweimal im Jahr voll, ja, kann man sagen, okay, aber bitte nicht das zu einer Regelmäßigkeit alle 3 Monate werden lassen.
Eben.
Oder wann auch immer deine Pay-Per-Views stattfinden.
Ja.
Und auch nicht bei AEW Dark ständig bringen.
Nee, nee. So.
Wo jetzt das letzte war von Kenny gegen Janella.
Ja.
Gut. Möchtest du noch irgendwas zu dem Match sagen?
Nee, eigentlich nicht. Doch, ich möchte noch was sagen, was mir eingefallen ist. Also nicht zum Match, sondern zu dem, was davor war. Da gab es ja auch nochmal diese Hype-Videos. Und da hast du auch wieder halt diese, finde ich, diese Arroganz von Kenny Omega gemerkt, dass man, wo er halt auch meinte, ja komm, du bist, Moxie ist hier der Star, der halt Chips gejumpt hat, kommst von der größten Company der Welt. Und aber du hast noch nie gegen mich gekämpft, ne? Ich bin nicht wie die anderen Leute von da drüben, ich bin viel besser als die und sowas halt. Und ich glaube, dass man da immer noch irgendwann jetzt Richtung Heel-Turn Kenny Omega geht.
Ja, das wäre jetzt nämlich noch meine Frage gewesen. So, sehen wir jetzt den Cleaner?
Ja, denke ich, also jetzt früher oder später, denke ich schon. Omega hat sich ja, also für die, die Being the Elite verfolgen, auch schon so ein bisschen, also nicht gelöst, aber so ein bisschen abgeschattet von den restlichen Elite-Jungs. Obwohl er die ja jetzt auch wieder rausgerufen hat beim Match. Aber man hat da ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass es so, ne, dass er sich so ein
In
bisschen
die
von denen
Richtung gehen
löst auch.
könnte.
Ja. Und deswegen denk schon, dass es da vielleicht so Richtung Cleaner wieder geht.
Fände ich interessant auf jeden Fall.
Ja, ich auch.
Oh. Vielleicht ja jetzt Titelgewinn von Hangman.
Ich hoffe.
Und dann Cleaner gegen Hangman.
Das wäre nice.
Why the fuck not? Und ich muss
Yes.
jetzt diesen Tab schließen, weil sonst lege ich mich mit diesem Typen an, der denkt, er kann bestimmen, was ein richtiger Wrestling-Fan ist und was nicht. So. Gut. Möchtest du noch irgendwas zu diesem Match oder zu der Show sagen? Ansonsten würde ich
Nö,
das Ganze für heute abschließen.
ich denke, wir haben über alles gesprochen.
Sehr gut. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über AEW Full Gear zu quatschen.
Sehr gerne.
Und natürlich noch viel mehr bedanke ich mich bei jedem, der sich diese Stunde hier jetzt mit uns angehört hat. Lasst uns gerne wissen, was ihr von dieser Show haltet. Kommentiert es einfach auf Twitter oder auf YouTube. Das sind, glaube ich, so die gängigsten oder die einfachsten Methoden, um uns zu erreichen. @catchclubpod auf Twitter. Follow da lassen. Lohnt sich nicht, aber lohnt sich doch. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit. Macht's sich gut, macht's besser. Tschüss!
Oh.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.